So also endet eine Ehe, dachte Julia Hemmel, während sie die Schaufel in die Erde stieß. Nicht mit zärtlich geflüsterten Abschiedsworten, nicht mit dem liebevollen Druck einer arthritischen Hand irgendwann in 40 Jahren, nicht mit einer Schar trauernder Kinder und Enkelkinder, die sich um ihr Krankenhausbett versammeln. Sie hob eine Schaufel voll Erde heraus und warf sie zur Seite. Kleine Steinchen fielen rasselnd auf den stetig anwachsenden Hügel. Alles nur Lehm und Steine, für nichts zu gebrauchen, außer vielleicht für Brombeersträucher. Unfruchtbarer Boden, wie ihre Ehe, aus der nichts Bleibendes hervorgegangen war, nichts, was sich zu bewahren lohnte. Sie trat auf die Schaufel und hörte einen hellen metallischen Klang, während ihr die Erschütterung bis ins Rückgrat fuhr. Wieder war das Blatt auf einen Stein gestoßen, einen großen, wie es sich anhörte. Julia setzte neu an, doch aus welchem Winkel sie den Stein auch anging, es wollte ihr nicht gelingen, ihn zu lockern. Frustriert und schwitzend stand sie in der brennenden Sonne und starrte in das Loch hinab. Plötzlich schien ihr das ganze Unterfangen zum Scheitern verurteilt. Mehrere Nummern zu groß für ihre armseligen Anstrengungen. Sie ließ die Schaufel fallen und sank zu Boden, landete unsanft mit dem Po auf dem steinigen Erdhaufen. Wie war sie überhaupt auf die Idee gekommen, sie könnte diesen Garten wieder herrichten, dieses Haus retten? Über das wuchernde Unkraut hinweg starrte sie auf die windschiefe Veranda, die verwitterten Holzschindeln. Julias Schnapsidee, so sollte sie das Ganze nennen. Gekauft zu einem Zeitpunkt, als sie nicht bei klarem Verstand gewesen, als ihr ganzes Leben in Stücke gegangen war. Es sollte ein Trostpreis sein dafür, dass sie die Scheidung überlebt hatte. Mit 38 würde Julia endlich ein Haus haben, das ihr gehörte. Ein Haus mit einer Vergangenheit, mit einer Seele. Als sie das erste Mal mit der Maklerin durch die Räume gegangen war und die handgeschnitzten Deckenbalken gesehen hatte, als sie durch einen Riss in den zahlreichen Schichten, die seither dazugekommen waren, ein Stückchen der alten Tapete erspäht hatte, da hatte sie gewusst, dass dieses Haus etwas Besonderes war. Und es hatte nach ihr gerufen, sie um Hilfe angefleht. Sie griff nach einer Pflanzschaufel, beugte sich über das Loch und machte sich daran, die Erde wegzukratzen. Mehr und mehr von dem Stein kam zum Vorschein, wie die Spitze eines Eisbergs, über dessen wahre Dimension sie nur Mutmaßungen anstellen konnte. Der Stein wurde plötzlich zu einem Symbol für all die Hindernisse, all die Herausforderungen, vor denen sie in der Vergangenheit immer gekniffen hatte. »Ich lass nicht zu, dass du mich besiegst.« Mit der Pflanzschaufel hackte sie auf die Erde unter dem Stein ein und versuchte, so viel Platz zu schaffen, dass sie die Schaufel unter den Stein schieben könnte. Die Haare fielen ihr ins Gesicht und klebten in Strähnen an ihrer schweißnassen Haut, während sie schaufelte und kratzte und der Tunnel immer tiefer wurde. Noch bevor Richard das Grundstück zu sehen bekäme, würde sie es in ein Paradies verwandeln. Es blieben ihr nur noch 2 Monate, bis sie sich das nächste Mal einem Raum voller Drittklässler stellen musste. 2 Monate, um dieses Unkraut herauszureißen, den Boden zu düngen und Rosen zu pflanzen. Sie legte sich auf den Bauch und hackte unermüdlich weiter, bis ihre Pflanzkelle auf etwas Hartes stieß. Oh Gott, nicht noch ein Stein! Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und starrte den Gegenstand an, auf den ihr Werkzeug gerade getroffen war. Das spitze Metallblatt hatte eine glatte Fläche beschädigt und feine Risse strahlten von dem Punkt aus, an dem die Kelle aufgetroffen war. Sie wischte Erde und Kiesel beiseite und legte eine unnatürlich glatte Kuppel frei. Flach auf dem Bauch liegend spürte sie, wie ihr Herz gegen die Erde schlug, und sie hatte plötzlich Mühe, Luft zu bekommen. Doch sie grub weiter, mit beiden Händen jetzt, und ihre behandschuhten Finger wühlten sich durch den hartnäckigen Lehm. Immer größere Teile des kuppelförmigen Objekts kamen ans Tageslicht, gerundete Flächen, zusammengefügt mit einer gezackten Naht. Tiefer und tiefer scharrte sie, und ihr Puls ging schneller, als sie einen kleinen, mit Erde gefüllten Hohlraum entdeckte. Sie zog den Handschuh aus und stieß mit dem bloßen Finger die harte Lehmkruste an. Plötzlich brach der Klumpen auseinander und die Krümel rieselten herab. Julia fuhr zurück, schnellte auf die Knie hoch und starrte das Ding an, das sie soeben freigelegt hatte. Das Sirren der Mücken schwoll zu einem Kreischen an. Doch sie wedelte sie nicht weg, zu betäubt, um ihre Stiche zu spüren. Ein Windhauch strich über das Gras und ließ den süßlichen Duft von wilden Möhren aufsteigen. Julia hob den Blick und betrachtete ihr unkrautüberwuchertes Grundstück, dieses Stück Land, das sie in ein Paradies verwandeln wollte. Sie hatte von einem üppigen Garten voller Rosen und blühender Stauden geträumt, von einer Gartenlaube umrankt von rosa Klematis. Doch als sie jetzt den Blick darüber schweifen ließ, sah sie keinen Garten mehr. Sie sah einen Friedhof. »Du hättest mich um Rat fragen können, bevor du diese Bruchbude gekauft hast«, sagte ihre Schwester Vicky, die an Julias Küchentisch saß. Julia stand am Fenster und starrte hinaus auf die zahlreichen Erdhaufen in ihrem Garten, die wie Mini-Vulkane aus dem Boden gesprossen waren. Seit 3 Tagen war das Team vom Rechtsmedizinischen Institut nun schon zugange, hatte sich in ihrem Garten quasi häuslich eingerichtet. So sehr hatte sie sich schon daran gewöhnt, dass sie alle Nase lang durch ihr Haus stapften, um die Toilette zu benutzen, dass sie sie regelrecht vermissen würde, wenn die Ausgrabungen abgeschlossen waren und sie es endlich wieder für sich allein hatte. Dieses Haus mit seinen handgeschnitzten Deckenbalken und seiner Geschichte und seinen Geistern. Dr. Eils, die Rechtsmedizinerin, war gerade eingetroffen und kam auf die Grabungsstätte zu. Julia fand die Frau irgendwie irritierend, mit ihrer Art, die weder freundlich noch unfreundlich war, dem gespenstisch bleichen Teint und dem rabenschwarzen Haar. Sie sah so ruhig und gefasst aus, dachte Julia, als sie die Frau durchs Fenster beobachtete. »Ach, Schatz«, sagte Vicky mit sanfterer Stimme, »ich weiß, dass es ein schwieriges Jahr für dich war, und ich kann mir vorstellen, was du zurzeit durchmachst. Ich wünschte nur, du hättest mich angerufen, bevor du so eine schwerwiegende Entscheidung triffst.« »Es ist gar nicht so schlecht«, beharrte Julia. »Das Grundstück hat 4000 Quadratmeter, und es ist nahe an der Stadt. Und im Garten ist eine Leiche vergraben. Das wird den Wiederverkaufswert sicher wahnsinnig heben.« Julia massierte sich den Nacken, der plötzlich ganz verspannt war. Durch das Fenster sah sie eine ältere Frau mit kurzen grauen Haaren, bekleidet mit Blue Jeans und schweren Arbeitsstiefeln. Nicht gerade das Outfit, das man bei einem so großmütterlichen Typ erwarten würde. Vicky blickte zur Küchentür, an der es gerade geklopft hatte. Julia öffnete die Tür und erblickte Dr. Eils, die trotz der Hitze immer noch kühl und beherrscht wirkte. »Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass mein Team heute abziehen wird«, sagte Maura Eils. Julia warf einen Blick über die Grabungsstätte und sah, dass die Mitarbeiter schon ihre Werkzeuge einpackten. »Sie sind hier fertig?« »Wir haben genug gefunden, um sagen zu können, dass dies kein Fall für die Rechtsmedizin ist. Ich habe ihn an Dr. Petrie aus Harvard weitergegeben.« Eils deutete auf die Frau, die gerade eingetroffen war, das Großmütterchen in Blue Jeans. Vicky trat zu ihnen an die Tür. »Wer ist Dr. Petrie?« »Sie ist forensische Anthropologin. Sie wird die Grabung abschließen zu rein wissenschaftlichen Zwecken, falls Sie nichts dagegen haben, Mrs. Hamill.« »Die Knochen sind also alt?«
»Es handelt sich eindeutig nicht um ein Begräbnis aus der jüngeren Vergangenheit. Warum kommen Sie nicht einfach mit nach draußen und sehen es sich an?«
Maura Eils trat hinaus in den Garten, und Vicky und Julia gingen mit ihr den Hang hinunter. Nach 3 Tagen Graben war aus dem Loch eine gähnende Grube geworden. Die Gebeine waren auf einer Plane ausgebreitet. Obwohl Dr. Petrie mindestens 60 sein musste, sprangen sie behende aus der Hocke auf und traten näher, um ihnen die Hand zu geben.
»Sie sind die Hausbesitzerin?« fragte sie Julia.
»Ich habe das Anwesen erst vor kurzem gekauft. Letzte Woche bin ich eingezogen.«
»Sie Glückliche«,
erwiderte Petrie, und das schien sie tatsächlich ernst zu meinen.
»Wir haben die Erde gesiebt und sind dabei auf verschiedene Gegenstände gestoßen«, erklärte Dr. Eils. »Ein paar Knöpfe und eine verzierte Gürtelschnalle, alles eindeutig sehr alt.«
Sie griff in eine Kiste, die neben den Gebeinen stand.
»Und heute haben wir das hier gefunden.«
Sie nahm einen kleinen, verschließbaren Plastikbeutel heraus.
Julia sah bunte Edelsteine durch die transparente Hülle schimmern.
»Das ist ein sogenannter Regard-Ring«, sagte Dr. Petrie. »Diese Art von Akrostichon-Schmuck war im frühen viktorianischen Zeitalter der letzte Schrei. Die Anfangsbuchstaben der verschiedenen Steine bildeten ein Wort. Ein Rubin, ein Smaragd und ein Granat. Ruby, Emerald und Garnet ergaben zum Beispiel die ersten drei Buchstaben des Wortes Regard, also Hochachtung. Solche Ringe verschenkte man als Zeichen der Zuneigung.«
»Sind das echte Edelsteine?«
»Oh nein, das ist wahrscheinlich nur farbiges Glas. Der Ring hat keine Gravur, das ist billiger Modeschmuck, Dutzendware.«
»Ob es wohl Aufzeichnungen über die Beisetzung gibt?«
»Das bezweifle ich. Mir scheint, dass es sich hier eher nicht um ein ordentliches Begräbnis handelt. Es gibt keinen Grabstein, keine Sargreste. Sie wurde einfach in ein Stück Leder gewickelt und verscharrt, eine ziemlich respektlose Art, mit einer Verstorbenen umzugehen.«
»Vielleicht war sie arm.«
»Aber warum dann dieser spezielle Ort? Hier gab es nie einen Friedhof. Jedenfalls ist auf den historischen Karten keiner verzeichnet. Ihr Haus ist rund 100 Jahre alt, nicht wahr?«
»Es wurde 1880 gebaut.«
»Regard-Ringe waren in den 1840er Jahren schon aus der Mode gekommen.«
»Und was war hier vor 1840?« fragte Julia.
»Soweit ich weiß, war das Grundstück Teil eines Landguts, das einer bedeutenden Bostoner Familie gehörte. Das meiste dürfte Weideland gewesen sein, landwirtschaftliche Nutzflächen.«
Julia blickte den Hang hinauf, wo Schmetterlinge zwischen den Blüten der wilden Möhren und der Wicken umherflatterten. Sie versuchte, sich das Grundstück so vorzustellen, wie es damals ausgesehen hatte. Ein offenes Feld, das zu dem von Bäumen beschatteten Bach hin abfiel. Ein paar grasende Schafe. Ein Ort, an dem sich normalerweise nur Tiere aufhielten. Ein Ort, wo ein Grab schnell in Vergessenheit geraten würde. Vicky starrte mit angewiderter Miene auf die Knochen herab.
»Ist das ein Mensch?«
»Ein vollständiges Skelett«, antwortete Petrie. »Sie wurde tief genug begraben, um vor Tierfraß geschützt zu sein. An diesem Hang fließt das Wasser ganz gut ab, und die Lederfragmente, die wir gefunden haben, deuten darauf hin, dass sie in eine Art Tierhaut gehüllt war. Die ausgewaschenen Gerbstoffe dürfen eine konservierende Wirkung gehabt haben.«
»Es war also eine Frau?«
»Ja.« Petrie blickte auf, die wachen blauen Augen in der grellen Sonne zusammengekniffen. »Es handelt sich um ein weibliches Skelett. Nach dem Zahnstatus und dem Zustand der Wirbel zu urteilen, war sie noch recht jung. Mit Sicherheit noch keine 35. Alles in allem ist sie erstaunlich gut erhalten.«
Petrie sah Julia an. »Bis auf den Sprung, der von ihrer Pflanzschaufel stammt.«
Julia errötete. »Ich habe den Schädel für einen Stein gehalten.«
»Es ist nicht schwierig, zwischen alten und neuen Frakturen zu unterscheiden, sehen Sie.«
Petrie ging wieder in die Hocke und nahm den Schädel in die Hand. »Der Sprung, den Sie verursacht haben, ist genau hier, und die Risse zeigen keinerlei Verfärbung. Aber sehen Sie die Fraktur hier im Scheitelbein? Und da ist noch eine zweite im Jochbein unter dem Auge. Diese Flächen sind vom langen Liegen in der Erde braun verfärbt. Das verrät uns, dass es sich um prämortale Frakturen handelt und nicht um Ausgrabungsschäden.«
»Prämortal?« Julia sah sie an. »Wollen Sie damit sagen,
diese Schläge haben mit ziemlicher Sicherheit ihren Tod verursacht?«
»Das war ein Mord, wenn Sie mich fragen.«